Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
Vor fast zwei Jahren haben wir hier bei Brichter und Bell das erste Mal über ELTIFs gesprochen. Das steht ja für European Long-Term Investment Funds. Damals ist das Investieren für Kleinanleger einfacher geworden. Das war der Grund, dass wir euch damals mal vorgestellt haben. Aber was hat sich seitdem getan? Und vor allem, ist das aus Anlegersicht tatsächlich interessant? Darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, und im Januar 2024, als wir die Folge veröffentlicht hatten, da waren wir auch nicht alleine. Damals hatten wir Christian Schneider-Sicker, den Gründer des digitalen Vermögensverwalters Liquid, zu Gast. Und damit die Folge heute rund wird, haben wir ihn auch jetzt wieder eingeladen. Schönen guten Tag, Herr Schneider-Sicker.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Mit ELTIFs, vielleicht erklären wir es kurz nochmal, kann man ja Geld langfristig in nicht börsennotierte Unternehmen oder Infrastrukturprojekte anlegen. Wie haben die sich denn in den letzten zwei Jahren entwickelt? Was hat sich getan, seitdem wir gesprochen haben?
Ja, wir hatten das letzte Mal gesprochen, als der ELTIF, der ja als Vehikel schon längere Zeit existiert, als der ELTIF kurz davor war, nochmal ein bisschen upgegradet zu werden. Das heißt, in der Industrie reden viele jetzt auch vom ELTIF 2.0. Und kurz zur Erinnerung, was sich damals geändert hatte, ist, dass mehr Anlageklassen auch investierbar gemacht wurden über dieses ELTIF-Vehikel, das eine relativ klare Regelung, was die zwischenzeitliche regelmäßige Liquidität angeht, geschaffen wurde und dass auch die Art, wie diese ELTIFs vertrieben werden dürfen, angepasst wurde von der EU. Und das Ganze ist dann im letzten Frühjahr live gegangen und seitdem hat sich einiges im Markt getan. Also wir haben sehr, sehr viel Aktivität gesehen. Wir haben gesehen, dass viele Anbieter in verschiedenen Anlageklassen, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur angefangen haben, ELTIFs aufzulegen, darunter auch wir. Und ich würde sagen, in Summe ist der Markt auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen. Also wir haben, ich glaube, im letzten Jahr vom Gesamtmarktvolumen von 20 Milliarden Euro in Europa geredet. Das sind ja noch verschwindend kleine Zahlen. Aber ich glaube, die Industrie ist auf jeden Fall sehr aktiv, da interessante Möglichkeiten zu schaffen. Und jetzt gilt es natürlich vor allen Dingen darum, die Anlegenden und Interessierten auch noch ein bisschen aufzuklären, um was es hier geht, wie diese Vehikel vielleicht anders sind als Vehikel wie ETFs, die inzwischen natürlich fast jeder kennt, auf was man achten sollte und so weiter und so fort.
Genau, da gibt es sicherlich auch einige Knackpunkte, auf die wir jetzt zu sprechen kommen wollen. Lassen Sie uns mal mit dem offensichtlichsten anfangen, Long-Term Investment Funds. Das Long-Term bezieht sich ja vor allen Dingen auch auf die Langfristigkeit der Anlage. Das heißt, ich kann eben nicht so schnell rausgehen wieder wie aus einem ETF, den ich ja täglich an der Börse handeln kann. Warum sollte ich denn als Anleger überhaupt so eine tolle Möglichkeit, also jederzeit mich von dem Investment verabschieden zu können, wenn ich will, soll ich das denn überhaupt eintauschen gegen so ein Einfrieren in so ein langfristiges Vehikel?
Genau, das ist eine gute Frage und auch häufig gestellte Frage. Und damit sind wir beim magischen Dreieck der Geldanlage, was hier dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff ist. Und zwar vor allen Dingen beim Punkt Liquidität und beziehungsweise Illiquidität. Also es gibt natürlich viele, viele spannende liquide Anlageklassen, wo man jeden Tag rein und raus kann. Aber es ist ja auch so, und das sagt ja auch so ein bisschen die Finanzlehre, dass die Illiquidität, also die nicht tägliche Handelbarkeit, am Markt natürlich auch belohnt wird. Ich meine, viele kennen natürlich die illiquiden Anlagen eigentlich viel besser, als sie sich vielleicht vorstellen, weil sie ja mit einer Eigentumswohnung oder einem eigenen Haus in einer sehr, sehr illiquiden Anlageklasse sind. Aber es ist in der Tat so, dass bei der Anlage, zumindest in dem breiteren Markt, die illiquiden Anlagen noch ein relativ neues Thema sind. Für Profi-Investoren ist es vollkommen anders. Also die investieren eigentlich, Family Offices, Stiftungen und so weiter, investieren eigentlich seit 20, 30 Jahren schon einen signifikanten Teil ihrer Gesamtvermögen in diesen illiquiden Anlageklassen, sprich Private Equity, Infrastruktur etc., weil sie halt gemerkt haben, dass sich dort höhere und stabilere Renditen erzielen lassen, als es in Teilen des liquiden Markts möglich ist. Und im Grunde genommen ist die Illiquidität, würde ich jetzt sagen, wie es immer so schön heißt, also a feature, not a bug, weil es hier wirklich darum geht, dass man in Assets investiert, also in wirklich in Unternehmen, in Infrastrukturanlagen, die langfristig von den investierenden Fonds weiterentwickelt und verbessert werden. Das heißt also, die nicht tägliche Handelbarkeit passt einfach hier auch zu der Tatsache, dass die Assets, in die investiert sind, über längere Zeit weiterentwickelt werden, was ja in gewisser Weise dann auch das Erfolgsrezept von Anlageklassen wie Private Equity ist. Heißt also, anders gesagt, die Illiquidität gehört dazu. Die gehört zu diesen sogenannten Private Markets oder alternativen Anlageklassen. Und das bedeutet natürlich auch ganz offen, dass diese Investments nicht für jeden oder jede Anlegerin geeignet sind. Das ist, glaube ich, muss man gleich ex ante sagen, weil es halt voraussetzt, dass man für eine gewisse Zeit, und diese Zeit ist halt jetzt durch diese LTIFs kürzer geworden, können wir auch natürlich zu sprechen, dass man für eine gewisse Zeit nicht an seine Anlagen rankommt.
Ja, für wen ist das dann sinnvoll?
Ja, ich glaube, also das ist, also man kann, glaube ich, nicht pauschal jetzt über die verschiedenen Anlageklassen eine Empfehlung aussprechen, weil die Anlageklassen, wenn wir jetzt mal die großen anschauen, Private Equity, Private Debt und Infrastruktur, die erfüllen natürlich im Portfolio eine sehr unterschiedliche Rolle. Also Private Equity ist ja vor allen Dingen Fokus auf starkes Wachstum, Infrastruktur ist Fokus auf Stabilität, Private Debt ist Fokus auf laufende Erträge. Das heißt also, wo genau man dann in diesen Privatmarktanlagen investiert, ist, glaube ich, nochmal eine nachgelagerte Frage. Aber ich glaube, die Conditio am Anfang ist, dass man sich einfach klar sein muss, man hat hier einen Anlagehorizont von 5+ Jahren, über den man investieren müsste. Also das wäre, glaube ich, die erste Hürde. Wie immer beim Anlagehorizont, das heißt nicht unbedingt, dass man dann nicht in den ersten 4 oder 5 Jahren rauskommen kann. Das ist ja genau dieses Feature vom LTIF, dass man in vielen Fällen dann quartalsweise rauskommt. Aber ich glaube, von der Erwartungshaltung ist das erstmal für Anlegende, die 4-5 Jahre auf das Geld in das, dass sie dann hier in diese Vehikel investieren, zumindest nicht angewiesen sind.
Okay, Sie haben gerade gesagt, dass es ja auch weitere illiquide Anlagen gibt für uns alle und zum Beispiel Eigentumswohnung oder Haus, aber da gibt es doch einen wesentlichen Unterschied, meine ich zumindest. Das Haus, die Wohnung, die kenne ich aus dem FF, in die ich investiere. Oft sogar ist es ja die eigengenutzte. Aber so ein LTIF, das ist doch eine Blackbox, was da genau drin ist, weiß ich doch nicht. In einem ETF, kommen wir dazu, den kennen wir ja alle, da weiß ich auch, da sind die Aktien drin, die kann ich nachgucken. Mhm. Aber bei einem LTIF, da wird es doch richtig, richtig schwierig.
Das kommt drauf an. Also ich glaube, Sie haben natürlich recht, bei der eigengenutzten Immobilie, die kennt man mit allen Macken und mit allen Vor- und Nachteilen. Aber wenn man jetzt mal überlegt, also viele Leute investieren ja auch in Eigentumswohnungen zur Vermietung. Also ich glaube, da ist dann schon wieder eine Frage, wie gut kennt man dann wirklich die Gegend oder das Objekt, in das man investiert. Aber grundsätzlich ist es so, bei den meisten LTIFs ist es so, dass sie nicht unbedingt ex ante, wobei das auch nicht immer der Fall ist. Es gibt so solche Beispiele und so eine Beispiele. Aber dass man nicht immer genau weiß, in welche underlying Assets man investiert, wenn sich dieser LTIF noch in der Aufbauphase befindet. Aber wenn dieser LTIF schon eine Weile unterwegs ist, also ich nehme jetzt mal zum Beispiel unseren Private Equity LTIF, Private Equity Next, der ist jetzt seit einem Jahr, wir hatten ja damals gesprochen, es ist ein Jahr im Markt, da können Sie durchaus heute genau sehen, welche Assets in diesem LTIF drin sind.
Zum Beispiel, welche sind denn drin, ja?
Wir haben zum Beispiel drin Motel One, wir haben, kennen ja auch viele in Deutschland, ganz tolle Erfolgsgeschichte, wir haben drin Bending Spoons, das ist auch ein Unternehmen, was jetzt viel in der Presse war, ist ein in Italien basiertes Unternehmen, das erfolgreiche Apps aufkauft und die weiterentwickelt. Wir haben drin Maxar Technology, das ist diese Firma, die diese Satellitenbilder, die man oft in der Zeitung dann auch sieht, gerade auch Bereiche wie Ukraine etc. macht. Wir haben drin Gott, ein, mir fallen die jetzt nicht alle ein. Es sind 77 Unternehmen in Summe, ja.
Ja gut, das reicht ja vielleicht auch schon, aber tatsächlich über diese Unternehmen wird ja auch nicht so viel berichtet. Die sind ja auch nicht so berichtspflichtig, genau, weil sie eben nicht börsennotiert sind. Und das ist auch wieder ein großes Risiko. Als Anleger weiß ich doch dann gar nicht, wie geht's denn dem Unternehmen gerade?
Naja, also es ist ja nicht so, also grundsätzlich berichten privat gehaltene Unternehmen, und das gilt genauso für den deutschen Mittelstand wie ein Unternehmen im Private Equity Umfeld, berichten die natürlich schon. Ich meine, die machen Jahresabschlüsse, die publizieren Ergebnisse. Also das ist ja auch, wenn man den deutschen Mittelstand als Vergleich nimmt, nicht eine absolute Blackbox. Aber sie publizieren natürlich nicht Quartalszahlen, wie es ein börsennotiertes Unternehmen macht. Das hat Vor- und Nachteile. Weil Sie wissen auch, wenn Sie an der Börse investieren oder wenn Sie als Unternehmen an der Börse notiert sind, erzeugen diese Quartalszahlen natürlich auch einen gewissen Druck. Ich meine, wir sehen es jetzt gerade in der Berichtssaison. Jeder schaut, was ist genau im letzten Quartal passiert. Bei privat gehaltenen Unternehmen, und sei das jetzt Unternehmen, die irgendeinem Mittelstandsunternehmer gehören oder halt einem Private Equity Fonds, ist das anders. Da schaut man mit einem längerfristigen Zeitrahmen drauf. Aber natürlich gibt es dort jedes Jahr auch Zahlen, und die werden dann im ersten Schritt an die Private Equity Fonds berichtet, und die Investoren können in ihren Berichten sehen, Transparenz hängt so ein bisschen dann vom Anbieter ab, aber können in vielen Fällen dann halt genau sehen, wie hat sich die Beteiligung zumindest bei den Kennzahlen, Umsatz, EBITDA etc. weiterentwickelt. Also es ist das Blackbox-Argument, kaufe ich nur zum Teil. Die Langfristigkeit, würde ich auf jeden Fall sagen, ist ein ganz klares Kriterium, was man sich einfach vor Augen stellen muss.
Okay, da muss man sich also auf jeden Fall informieren über die Unternehmen. Muss man, denke ich, generell, wenn man investiert, aber in dem Fall vielleicht noch einen Ticken mehr, weil sie eben zum Teil auch nicht so bekannt sind oder so doll ihre Bücher öffnen. Es gibt auch Kritik an dem Ganzen, und da kommen wir jetzt mal drauf. Zum Beispiel Verbraucherschützer warnen und sagen, viele Anbieter werben mit zum einen falschen Versprechen, plus sei das für Privatanleger nicht wirklich geeignet, weil ihnen die Informationen fehlen, die sie für eine fundierte Entscheidung brauchen. Welche Informationen sind das? Also was braucht ein Anleger? Worauf muss der achten? Vielleicht haben wir es schon teilweise angerissen eben, wenn der eben in einen LTIF investieren will.
Ja, also ich würde sagen, man kann sich natürlich, man sollte sich natürlich anschauen, die Strategie des LTIFs, also in was investiert er. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie mit einer Analyse von den dahinterliegenden Finanzzahlen offen gesagt nicht besonders weit kommen werden. Das heißt, also ich glaube nicht, dass es für normalen Anleger, das ja auch für die meisten von uns einfach zu viel erwartet, Sinn macht, sich irgendwie zusammenzurechnen, wie die Einzelbeteiligungen eines Fonds stehen. Ja, das machen 99,9% der Leute bei einem ETF natürlich auch nicht. Aber ich glaube, man sollte darauf achten, sollte wirklich verstehen, was ist die Strategie dieses LTIFs. Das sind oft Beteiligungen im Mittelstand, die sind aber natürlich regional alle ein bisschen anders aufgestellt. Und dann würde ich empfehlen, dass man vor allen Dingen darauf achtet, mit welchem Manager macht man das. Also wer steht dahinter? Wer wählt letztendlich die Unternehmen aus, in die investiert werden? Und da gibt es auch dann interessante Unterschiede. Gibt es also einen Manager, der die Unternehmen, die in den LTIF kommen, auswählt und sie dann auch selber weiterentwickelt? Das wäre so eine Direktinvestmentstrategie. Oder ist es zum Beispiel wie bei uns, also bei unserem Angebot, ist es ein Manager, der auswählt, mit welchen Private Equity Fonds investiert er gemeinsam in gewisse Unternehmen, damit dann die Private Equity Fonds und nicht der Fondsmanager selber die eigentlichen Unternehmen weiterentwickeln. Also mein klarer Tipp wäre, schauen Sie natürlich auf die Strategie, schauen Sie aber vor allen Dingen auch, wer betreibt diesen LTIF, also wer trifft die Entscheidungen, die letztendlich den Erfolg oder Misserfolg dieses LTIFs auch entscheiden werden. Und was hat er für einen Track Record, was hat er für eine Historie, wie lange ist er im Geschäft unterwegs, etc. pp. Also ich glaube, Private Markets in Summe, das gilt übrigens auch ganz genauso für sehr große Investoren. Also wenn ein Family Office in Private Equity investiert, dann hat es absolut nicht den Anspruch zu verstehen, in welche Einzelunternehmen investiert wird. Aber es wirft ein sehr genaues Augenmerk darauf, mit welchem Manager investiert wird. Also ich glaube, da muss man sehr darauf schauen, wer steht dahinter, welche Erfahrung haben die, welchen Dealflow haben die, also auf welche Opportunitäten können die auch zugreifen. Und vor allen Dingen auch, Und das ist auch fairerweise ein Punkt, den der ein oder andere Verbraucherschützer meines Erachtens fairerweise angesprochen hat. Wie kann man als Anleger sicherstellen, dass die Opportunitäten, die letztendlich in diesem LTIF landen, nicht die Überbleibsel von irgendwelchen Profi-Investoren sind? Weil das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Also ich glaube, man muss schon darauf achten, dass die Opportunitäten, die letztendlich bei einem selbst landen, nicht diejenigen sind, die bei den Profis vielleicht schon nicht mehr so Anklang gefunden haben.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir kennen ja alle die Geschichte dieser Private Equity. Das geht ja ganz lange zurück. Vor 20 Jahren hat ja mal Franz Müntefering die als Heuschrecken bezeichnet. Und wir wissen aber auch, dass die tatsächlich diese Private Equity Fonds dann auch lange, lange gute Geschäfte gemacht haben. Es gab einen regelrechten Boom, auch dann noch nach Corona, durch die niedrigen Zinsen bedingt. Aber dann sind die Zinsen gestiegen, die Geschäfte wurden schwieriger und wir haben jetzt in den letzten Jahren eben gemerkt, eine Zeit lang konnten die Beteiligungen dann nicht mehr so gut losschlagen. Dann haben sie so untereinander verkauft, sich gegenseitig und da vielleicht noch ein bisschen akzeptable Preise erzielt. Aber das war so eine Art Ringtausch. Und jetzt kommt einfach die Idee, naja, laden wir das Ganze doch einfach mal bei den Privatinvestoren ab. Der ist dann der Letzte in der Kette.
Genau, das ist die ganz typische Polemik von allen, die Private Equity nicht verstehen und die im Grunde genommen, glaube ich, verschiedenste Faktoren miteinander vermengen hier. Also Herr Müntefering können wir aber beiseite lassen, weil ich glaube, das ist mittlerweile so out of date, dieses Vorurteil. Also Private Equity, das muss man auch verstehen, schafft heute seinen Wert nicht durch irgendwelche Finanzkonstrukte, sondern schafft seinen Wert dadurch, dass sie Unternehmen, die schon gut sind, kaufen und diese Unternehmen aktiv weiterentwickeln, strategisch weiterentwickeln.
Und nicht mehr mit Schulden vollladen, wie das ja teilweise gelaufen ist und dann quasi die Schulden dem Unternehmen aufgedrückt haben. Das ist ja passiert.
Ja, und ist ja auch für die Anlegenden, um die es ja letztendlich geht, in den weitaus mit Abstand meisten Fällen auch gut gelaufen. Also natürlich ist Fremdkapital, sind Schulden weiterhin ein Teil des Private Equity Rezepts. Aber wenn Sie auf die Wertschöpfung schauen und das, ob Sie da McKinsey oder BCG oder wen auch immer fragen, dann liegt die operative Verbesserung von Unternehmen mittlerweile bei 70%+ des geschaffenen Wertes. Also dieser alte Ansatz, man kauft etwas, packt Schulden drauf, also der ist aus den 80er Jahren. Also da das ist heute, das geht nicht mehr. Da ist der Markt auch viel zu entwickelt für. Also es ist schon operative Wertschöpfung und ich weiß nicht, ob das allen auch bekannt ist, wie viele Unternehmen, die man auch kennt, inzwischen im Private Equity Hand sind. Ja, aber Sie haben recht. Also die Branche, die Private Equity Branche, hat auch wie jeder andere Teil des Finanzmarkts natürlich eine gewisse Zyklik. Es ist eine sehr langfristige Anlageklasse. Das heißt, diese Zyklen sind auch absolut normal. Also die hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass es einen relativen Boom, Sie hatten es angesprochen, um die Jahre 2021, 2022 gab. Und wir sind jetzt in der Phase, wo die Fonds eher dabei sind, ihre Beteiligungen zu bearbeiten und natürlich idealerweise sie zu verkaufen, wobei sie dort bis vor kurzem, ich würde sagen, aktuell dreht sich der Markt so ein bisschen, aber bis vor kurzem natürlich auch unter dieser verstopften IPO-Landschaft gelitten haben, die ja auch viele andere Unternehmen betroffen hat. Und da gab es den einen, also Ringtausch finde ich sehr böse gesagt, also da gab es den einen oder anderen Deal, wo Private Equity Fonds Unternehmen voneinander gekauft haben, was aber auch und da ist immer so ein Misstrauen, dass die Privatanleger hier irgendetwas bekommen, was Profis nicht machen. Das ist also auch in der Private Equity Industrie seit Jahren schon der Fall. Es kann durchaus sein, dass Fonds A sagt, ich habe jetzt einen Flixbus oder ein Douglas oder ein Engel und Völkers, ein Birkenstock, was immer die Investments sein mögen. Ich habe das bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickelt und ich muss jetzt meine Beteiligung veräußern und dann kommt Private Equity Fonds B und sagt, Mensch, also Birkenstock würde ich auch gerne haben oder Douglas würde ich auch gerne haben, übernehme ich und entwickle es dann für die nächsten x Jahre weiter. Also das ist eigentlich ein nicht ganz unnormales Prozedere, was wir da gerade sehen.
Wie sieht's mit dem Punkt falsche Versprechung aus? Vielleicht nehmen wir das auch nochmal rein. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte von Seiten zum Beispiel der Verbraucherschützer. Gehen Sie da mit?
Also ich kann jetzt natürlich jetzt nicht pauschal jede Aussage, die von jedem hier getätigt wird, verteidigen. Also ich glaube, das ist immer in der Finanzindustrie, in jeder Industrie, dass es den einen oder anderen gibt, der vielleicht bei den Versprechen, ich meine, Renditeversprechen zu machen, ist, glaube ich, sowieso generell tendenziell unseriös. Ich glaube, das sei denn, es geht wirklich um Festgeld. Ich glaube, man kann bei jeder Anlageklasse kann man auf der einen Seite natürlich über die historische Rendite sprechen. Wir wissen aber auch alle, die ist nur bedingt aussagekräftig. Die historische Rendite ist bei Private Equity zum Beispiel absolut Bombe. Also die liegt im Schnitt bei ungefähr 14% pro Jahr nach Kosten über 20 Jahre. Aber man kann vor allen Dingen auch sagen, und da stellen ja auch die verschiedensten Institute von Goldman Sachs über JP Morgan bis zu Privatbanken ihre Kapitalmarktannahmen, die kann man auch als Anleger in vielen Fällen im Netz auch runterlagen, lesen, das kann, laden. Das heißt, man kann auch nach vorne schauen, was ist die Ertragserwartung für die Anlageklasse von heute nach vorne gesehen von verschiedenen Experten. Und auch da sehen Sie, dass die verschiedenen Profis alle davon ausgehen, dass Private Equity seine Überperformance gegenüber Aktien auch nach vorne beibehalten wird. Also ich glaube nicht, dass es der Fall ist, dass die Anlageklasse in irgendeiner Weise ausgelutscht ist, sondern dass Erfolgsrezept, gute Unternehmen besser zu machen, wird auch, glaube ich, in die Zukunft auf jeden Fall Bestand haben. Was dann da genau gemacht wird, ändert sich natürlich. Also wir haben gesehen, in den letzten 10 Jahren gab es unglaublich viele Digitalisierungsstrategien. Also da haben Private Equity Fonds Unternehmen gekauft, die einfach überhaupt nicht digital waren, haben sie digitaler gemacht. Wenn wir jetzt in die Portfolios von Private Equity schauen, ist natürlich das Thema KI-Enablement, also wirklich Unternehmen so aufzusetzen, dass sie von der KI-Revolution profitieren können, ein Riesenthema, was die Private Equity Fonds jetzt bei der Arbeit mit ihren Portfolio-Unternehmen rumtreibt.
Ich will jetzt noch einen Punkt ansprechen, vielleicht, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen. Das ist der Preis. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Aha. Denn der Preis wird ja tatsächlich von den Verkäufern dieser Firmen, die dann die Fonds auflegen, selbst bestimmt. Und wie kann ich denn als Anleger hier, als Anlegerin, sicher gehen, dass ich da nicht über den Tisch gezogen werde? Weil auf den Preis kommt es ja letztlich auch an, auf den Kaufpreis, auf den Einstieg.
Der Preis wird bestimmt von den Verkäufern der Unternehmen. Sorry, ich stutze ein bisschen. Also nehmen wir mal einen typischen Private Equity Fall. Also wenn ich jetzt als Private Equity Fonds sage, Mensch, Motel One finde ich eine tolle Erfolgsstory, würde ich mich gerne engagieren. So dann in dem Fall PAI Partners aus Paris. Dann gehen Sie in diesem Fall zu Herrn Müller und sagen, Mensch, können wir uns da irgendwie beteiligen? Und was ist die Bewertung der Firma? Dann wird dort die Firma mit dem Kaufpreis, der dann anfällt, bewertet. Zu diesem Kaufpreis kommt er in die Bücher des Private Equity Fonds. Und wenn es dann eine im Beispiel jetzt bei uns ist ja Motel One auch drin. Wenn dieses Motel One Investment dann im Portfolio irgendeines Anlegers landet, dann ist das an Tag 1 mit der Bewertung, zu der Private Equity Fonds dieses Unternehmen gekauft hat. So. Und dann im Zeitverlauf läuft es dann so, dass, also die meisten Private Equity Fonds, die meisten guten Private Equity Fonds machen in den ersten Jahren, also zumindest im ersten Jahr, mit dieser Bewertung erstmal gar nichts, weil sie einfach sagen, ich habe das jetzt für, keine Ahnung, 100 Euro gekauft und ich muss jetzt langsam mit meinen Verbesserungen anfangen. Das heißt, ich lasse die Bewertung erstmal da, wo sie am Einstieg war. Und dann wird regelmäßig, in meisten Fällen quartärlich, dann mit Buchprüfern und nach gewissen Regeln geprüft, wo steht der Wert dieses Unternehmen ein Jahr später, 2 Jahre später, 3 Jahre später. Das Wichtige ist aber, dass auch für die Private Equity Manager dieser Buchwert an sich absolut keine Relevanz hat, weil die Private Equity Manager werden auf einer Erfolgsbeteiligung bezahlt, die allein dadurch getrieben ist, was dann dieses Unternehmen beim Verkauf durch den Private Equity Fonds an Bewertung erzielt. Das heißt, also wenn ich ein Unternehmen für 100 kaufe und ich behaupte dann gegenüber meinen Anlegern, dass es 200 wert wäre und ich bekomme das irgendwie bei meinen Buchprüfern durch, ja, was ja eigentlich auch nicht passieren sollte, dann bringt mir das, was meine Gewinnbeteiligung angeht, überhaupt nichts, weil die wird allein dadurch getrieben, für was ich das Unternehmen am Ende meiner Halteperiode dann verkaufe. Das heißt also, dieses in die eigene Tasche wirtschaften kann zumindest, was die für die Private Equity Fonds unglaublich wichtige Erfolgsbeteiligung angeht, macht das überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht.
Okay. Sie gehen jetzt davon aus, dass ein Private Equity Fonds eben jetzt in ein Unternehmen einsteigt und diesen Preis bezahlt. Ich meinte jetzt mit meiner Ursprungsfrage eine andere Entwicklung, dass ja die ganzen Private Equity Gesellschaften, die riesigen der Branche, BlackRock, Apollo, KKR und wie sie alle heißen, dass die ja diese Beteiligung schon lange haben und sich gegenseitig vielleicht auch im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte zugeschustert haben, sag ich mal. Und dass die dann quasi jetzt auch daran gehen und solche Fonds auflegen für Endanleger, für Privatanleger und dass die dann quasi den Preis selbst bestimmen.
Ist legitim und absolut vernünftig, dort skeptisch zu sein. Aber nochmal, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir sind KKR und wir haben ein Unternehmen und wir haben das gehalten für 10 Jahre, haben dort einen guten Return gemacht und wollen es jetzt verkaufen. So, jetzt kommt, Sie hatten gesagt Apollo, jetzt kommt Apollo an und sagt, Mensch, das Unternehmen finde ich eigentlich ganz spannend. Dann ist das erstmal eine Verhandlung zwischen zwei vollkommen eigeninteressengetriebenen, separaten Akteuren. Das heißt also, Apollo hat absolut kein Interesse, für dieses Unternehmen auch einen Cent mehr zu zahlen als nötig und KKR hat absolut kein Interesse, das für einen Cent weniger zu verkaufen als möglich. Das heißt, die beiden würden dann erstmal miteinander verhandeln und von daher ist es aus meiner Sicht auch vollkommen egal, ob KKR dieses Unternehmen an Apollo verkauft oder es an die Börse bringt oder es an irgendeinen deutschen Industriekonglomerat verkauft, weil das ist erstmal eine Verhandlung zwischen zwei unabhängigen Parteien. So, dann landet landet dieses Unternehmen bei Apollo zum Marktpreis. Ja? Und dann ist es ja nicht so, ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, dass Apollo dieses Unternehmen dann über 20 Jahre oder 5 Jahre oder was auch immer hält und dann irgendwie in einen LTIF steckt. Sondern wie gesagt, da muss man dann auf die Strategie achten. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns ist es so, wir investieren in diese Unternehmen zur selben Zeit, wie in diesem Beispiel jetzt Apollo in sie investiert. Das heißt also, das sind nicht Transaktionen, die irgendwo mitten in der Haltedauer durch einen Private Equity stattfinden, sondern es sind in fast allen Fällen sind es Transaktionen, die stattfinden, wenn der Private Equity Fonds sich selbst an dem Unternehmen beteiligt. Und auch da hat in diesem Beispiel jetzt ein Apollo im Kopf, dass sie gegenüber ihren eigenen Investoren und ultimativ gegenüber sich selber dort den besten Return erzielen. Also ich sehe ehrlich gesagt diese Gefahr, dass man da abhängig von der Strategie, aber ich sehe grundsätzlich nicht die Gefahr, dass man da irgendwelche weitergereichten Investments kommt, wenn man darauf achtet, dass die Strategie wirklich eine ist, wo man parallel mit echten Profis und wirklich Top-Fonds investiert.
Wo stehen wir im November 2025 beim Thema LTIF? Was hat sich getan in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr? Für wen ist das interessant und worauf solltet ihr achten? Darüber haben wir gesprochen mit Christian Schneider-Sickert. Schönen Dank für die Infos und für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, danke auch. Und wir alle wissen, klar, es gibt sicherlich Chancen, aber man muss gut aufpassen. Und das hat Herr Schneider-Sickert ja auch ganz gut, denke ich, mit uns rausgearbeitet. Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.